Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 5. Donnerstagskonzert des Mozarteum-Orchesters Salzburg unter der Leitung von Maestro Andrew Manzi. Ein Programm aus der Romantik, aus der Moderne, aus der Klassik, ein Programm, in dem sich das Orchester in seinen verschiedenen Gruppen zeigen kann, vor allem im ersten Teil. Da gibt es nämlich zunächst einmal zwei Stücke von Richard Strauss. Und zwar eines des sehr jungen Richard Strauss, das hat er komponiert mit 17 Jahren, die Serenade Es-Dur, Opus 7, für 13 Bläser, 1881 in München. Und dann ein Meisterwerk des sehr alten Richard Strauss, die Metamorphosen für 23 Solostreicher, komponiert 1945 in Garmisch. Richard Strauss, der große Klangzauberer, der große Meister der Oper und der symphonischen Tondichtung, einmal von einer etwas anderen, einer fast kammermusikalischen Seite. Er hat ja schon als Kind eigentlich zu komponieren begonnen, kleine Stücke, Polkas, Walzer, kleine Stücke für kammermusikalische Gruppen, für seinen Onkel, besonders den berühmten Bierbrauer Pschorr in München. Und er hat dann schon als 12-, 13-Jähriger begonnen mit Violinsonate und so weiter und dann bald auch einmal eine Symphonie, ohne dass er als Wunderkind gegolten hat. Obwohl er eigentlich ein wenig ein solches gewesen ist, aber seine Eltern waren vielleicht zu klug, ihn nicht als solches zu vermarkten, wie man heute sagen würde. Der Vater von Richard Strauss, Franz Strauss, war ja Hornist der Bayerischen Hofkapelle, also auch der Hofoper, und auch Professor und auch Dirigent eines Orchestervereins, den es bis heute noch gibt, nämlich die sogenannte Wilde Gungel. Und auch ein Komponist, es gibt ein sehr schönes Hornkonzert von ihm zum Beispiel. Und auch Stücke der Unterhaltungsmusik, die heute eigenartigerweise in völlige Vergessenheit geraten sind. Dabei wäre es sicherlich interessant, einmal die Zigarettenpolka von Franz Strauss zu hören. Auch der kleine Richard hat ähnliche Stücke komponiert, die ebenfalls vergessen sind. Jetzt aber zu seiner Serenade in Es-Dur, wie schon gesagt, geschrieben 1881 in seiner Heimat in München. Da war er 17 Jahre alt, uraufgeführt 1882 in Dresden. Und das ist natürlich eine besondere Sache, denn damit begann eigentlich der internationale Erfolg von Richard Strauss. Das Stück wurde auch gleich nachgespielt, es hat eine dankbare Besetzung, die ein wenig an die Gran Partita von Mozart angelehnt ist, allerdings ohne Bassetthörner, die werden ersetzt durch Kontrafagott oder Basstuba. Ansonsten zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte und vier Hörner. Und eine Besonderheit, es gibt auch einen Kontrabass in dieser Besetzung, aber der schweigt die ganzen 10 Minuten lang, die dieses Stück dauert, bis zum Schlussakkord. Im Schlussakkord gibt es dann eine Unterstützung durch den Kontrabass. Ich nehme an, das wird auch diesmal so sein. Ein Stück der Jugend, ein Stück voller Klangschönheit und Transparenz mit eingängigen Melodien. Es ist einfach ein Vergnügen, dieser Serenade zuzuhören, die natürlich klassische Vorbilder hat in den Serenaden und Divertimenti der Wiener Klassik. Und Mozart war ja ein Gott im Hause Strauss, daneben auch Brahms. Der andere Gott, Richard Wagner, der kam erst später dazu. Sehr zum Leidwesen des Vaters von Richard Strauss. Wir springen jetzt gleich 64 Jahre in die Zukunft, ins Jahr 1945. Richard Strauss sitzt in seiner Villa in Garmisch. Es geschieht ihm nichts. Er war zwar eine Zeit lang eine Art Nutznießer, wenn man so will, Mitläufer des nationalsozialistischen Regimes als Reichsmusikkammerpräsident. Er war natürlich großdeutsch sozialisiert, wie die meisten Menschen im deutschen Sprachraum in seiner Generation es gewesen sind. Aber er war zweifellos kein Nationalsozialist. Er hat an seinem Librettisten Stefan Zweig für die Oper Die schweigsame Frau festgehalten. Er hat sich auch für jüdische Kollegen eingesetzt. Und Er hatte selber ein Problem. Seine Schwiegertochter war nämlich Jüdin, infolgedessen seine Enkelkinder Halbjuden. Und das war nicht einfach für ihn, diese Zeit zu überstehen und diese familiäre Verstrickung sozusagen, die muss man mitbedenken, wenn man heute vielleicht kritisiert, dass dieser Richard Strauss dann auch unter Hakenkreuzfahnen dirigiert hat, wahrscheinlich zitternd um seine Liebsten. Es ist ihm gelungen, seine Familie und auch die Familie seiner Schwiegertochter über den Krieg hinweg zu retten. Und wie gesagt, er sitzt in München, der Krieg ist endlich vorbei. Garmisch ist so idyllisch wie immer, es war ja auch im Krieg immer eine Idylle sozusagen geblieben. Die Amerikaner haben es besetzt, zu denen hat er ein gutes Verhältnis, er hat sogar Freundschaft geschlossen mit einem Oboisten, für den er sein Oboenkonzert komponiert hat. Und er trauert. Er trauert um die zerstörte Kultur in Deutschland, die zerstörten Opernhäuser, die ausgebombten Museen und Konzertsäle. Das hat ihn zutiefst bedrückt, gerade dort, wo er so zu Hause gewesen ist, auch in gewisser Weise, nämlich in München, ist alles in Schutt und Asche gefallen. Den Wiederaufbau hat er nicht mehr wirklich erlebt. Er ist ja 1949 in hohem Alter von 83, 84 Jahren gestorben. Und er erinnert sich an einen Auftrag, den er noch 1944 bekommen hat, aus der Schweiz vom legendären Paul Sacher, der viele Stücke der neuen und der Musik des 20. Jahrhunderts sozusagen ins Leben gerufen hat, indem er große Komponisten beauftragt hat, für ihn zu schreiben, zum Beispiel Igor Strawinsky, Béla Bartók und viele andere und eben auch Richard Strauss, und er wollte von ihm ein Streicherstück. Dieser Paul Sacher war eigentlich ein sehr reicher Industrieller, aber auch ein ausgebildeter Musiker und ein sehr guter Dirigent, vor allem mit seinem eigenen Orchester, eigentlich fast nur mit seinem eigenen Orchester, das aber Weltruhm hatte, nämlich dem Kammerorchester von Basel, wo Paul Sacher ja auch zu Hause gewesen ist. Ja, und Strauss komponiert jetzt für diesen bedeutenden Ermöglicher der neuen Musik sozusagen ein Stück für 23 Solostreicher. Wenn Sie das genau anhören, dann werden Sie feststellen, dass wirkliche Soli für einzelne Streicher zwar vorkommen, aber gar nicht so häufig sind. Es geht dann doch wieder um den großen Klang für 10 Geigen, 5 Bratschen, 5 Celli und 3 Bässe. Mit dem Singen der Celli beginnt dieses einzigartige Werk. Und dieses Singen wird beantwortet durch ein Zitat aus dem Trauermarsch aus Beethovens Eroica, präsentiert von den Bratschen. Und das hat natürlich auch mit dem Krieg und mit der Verwüstung und mit der Melancholie und Trauer zu tun. Und eigentlich ist dieses Stück ein Beweis dafür, wie schön Musik sein kann, auch wenn sie eigentlich Entsetzliches reflektiert. Strauss war nun einmal ein Mann, der zwar in seinen früheren Jahren, denken Sie an die Opern Salome und Elektra und an so manche Tondichtung, an die Grenzen der Tonalität manchmal sogar ein wenig darüber hinaus gegangen ist, aber letzten Endes blieb das tonale System seine Heimat, welches er ausgeweitet hat, welches er um völlig neue Farben bereichert hat, und die Kunst der Instrumentation blieb seine besondere Spezialität. Hier geht es um ein Streichorchester, und wenn wir jetzt die Werkbeschreibung von Richard Strauss lesen, die ist sehr kurz, dann werden wir uns vielleicht ein wenig wundern, weil sie so sachlich ist. Adagio, sich steigernd zum Allegro, schließend wieder mit Adagio. Ja, so ist es auch. Man könnte das natürlich jetzt Takt für Takt analysieren und herausfinden, dass es sich um ein großes kontrapunktisches Meisterwerk handelt, um ein durchsichtiges Geflecht von Stimmen. Aber wichtig ist eigentlich die Aussage. Die Aussage, dass sich hier eine schmerzvolle Wehmut in Düsternis wandelt und schließlich in Resignation verliert. Da fällt mir doch gerade ein Zitat von Johann Nestroy ein. Die schönste Nation ist die Resignation. Das passt vielleicht auch auf die Situation des deutschen Richard Strauss nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird manchmal eingewendet, dass dieses Stück ja eigentlich nicht wirklich wahr sein kann, eben weil die Musik so schön ist, an ihrer Oberfläche allerdings nur. Strauss hält es hier ein wenig wie Mozart, der auch oft an der Oberfläche schön oder sogar lieblich ist, aber wenn man ein bisschen tiefer forscht in den Noten, dann erkennt man, dass sich da durchaus auch Abgründe ergeben. Und dieser apollinischen Sendung der Musik sozusagen ist er mit diesem Stück noch einmal gefolgt. Er wird ja nachher, bis auf ein paar Kleinigkeiten, praktisch nur mehr die vier letzten Lieder, den nächsten Abgesang komponieren. Als Abgesang der Spätromantik hat man das Stück auch bezeichnet, als Abgesang des untergehenden Kulturbürgertums. Nun ja, da kann man streiten darüber. Die Romantik ist bekanntlich nie gestorben, die gibt es bis heute. Und das Kulturbürgertum wandelt sich, verwandelt sich. Aber irgendwie bleibt es auch bestehen. Und so kann man diese Metamorphosen nicht nur als ein Stück Trauerarbeit sehen, sondern auch als die Vision einer besseren, einer anderen, einer friedlicheren Welt. Wir gehen nun wieder zurück in der Musikgeschichte, allerdings nicht sehr weit, etwas über 20 Jahre. 1923 in Paris gibt es die Uraufführung eines Oktetts für Blasinstrumente von Igor Strawinsky. Die 8 Instrumente sind 2 Trompeten, eine in C und eine in A, eine Posaune, eine Bassposaune, eine Flöte, eine Klarinette und 2 Fagotte. Eine etwas ungewöhnliche Besetzung, auch durch die Betonung der tieferen Instrumente, Bassposaune gleich 2 Fagotte und den Kontrast dazu in den hellen Trompeten. Ja, was wollte Strawinsky damit eigentlich? Er wollte ein glänzendes Stück großer Kammermusik schreiben und er hat selber gesagt, das soll sein, trocken, kühl, klar und spritzig wie Sekt. Nach der Uraufführung in Paris breitete sich, wie ein Kritiker schrieb, eisiges Schweigen im Publikum aus und nur wenige haben geklatscht. Und Jean Cocteau, der große Dichter und auch Freund von Strawinsky, hat das dann als einen Skandal der Stille bezeichnet. Vielleicht Bezug nehmend auf den sehr lauten Skandal, den es über 10 Jahre davor gegeben hat bei der Uraufführung von Les Arcs de Printemps. Ja, und der Grund für diesen stillen Skandal sozusagen war einfach, dass dem Publikum hier wirklich bewusst wurde, dass dieser wilde russische Impressionist und Expressionist vor allem, Igor Strawinsky, sich in einen Klassizisten verwandelt hat. Strawinsky hat ja in seinem langen Leben viele Stile durchwandert, ausgehend von der Spätromantik über den Expressionismus hin zu einem Klassizismus, allerdings ganz eigener Art und Weise, wirklich, wie er sagte, trocken, kühl, klar und spritzig. Manchmal konnte er auch ein wenig balsamisch sein, aber immer mit diesem diskreten Unterton, denken Sie an das Ballett Apollo Musagette zum Beispiel, Apollon und die Musen, ein Meisterwerk dieser klassizistischen Phase. Und er konnte auch dramatisch sein, zum Beispiel in Ödipus Rex, der einaktigen Oper in lateinischer Sprache. Ja, er hat sich etwas vom großen Publikum sozusagen abgewandt, hat aber ein neues gewonnen und er sollte sich dann ja weiter verwandeln, sogar relativ kurzfristig zu einem Zwölftöner, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl er vorher die Zwölftontechnik eigentlich eher verachtet hat. Und er hat sehr starke Bezüge genommen in seinen eigentlich fast 50 Jahren des Komponierens als reifer Komponist auf die große Tradition, auf die Klassik, fast noch mehr auf die Barockmusik, sogar auf die Renaissance-Musik. Er hat Komponisten wie Gesualdo da Venosa, Giovanni Battista Pergolesi, aber auch Carlo Maria von Weber zu seinen besonderen Lieblingen erklärt. Und das spiegelt sich auch schon in diesem spielerischen Oktett, welches auch großes Vergnügen bereiten kann, wenn man sich dem hingibt. Es ist natürlich wirklich trockener Sekt, also kein halbsüßer. Es ereignet sich hier sozusagen eine Art Architektur der Klangspiele. Strawinsky spielt mit Klängen, er bleibt natürlich im Rahmen einer ausgeweiteten Sonatenform, er bleibt natürlich hier tonal, aber dieser Klassizismus bricht sich manchmal an Spielen, bricht sich manchmal an plötzlich auftauchenden Dissonanzen, die es freilich auch in der Klassik schon gegeben hat. Wir denken an das Dissonanzenquartett von Mozart, den Strawinsky auch sehr verehrt hat. Ja, es ist doch ein neuer Klassizismus. Diese ganzen Schubladen, die bringen nicht sehr viel bei näherer Betrachtung. Oder kann mir irgendwer erklären, was der Unterschied zwischen Klassizismus und Neoklassizismus ist? Also der Klassizismus ist ja schon Neo sozusagen und dann ein doppeltes Neues, aber immer noch klassizistisch. Wie auch immer, darüber könnte man lange diskutieren oder auch Witze machen. Strawinsky ist übrigens in all seinen Verwandlungen doch er selbst geblieben. Also er erinnert mich immer an ein Chamäleon, welches die Farben wechselt, aber es bleibt dasselbe unverwechselbare Geschöpf. Das große Finale dieses Konzerts gilt einer Symphonie, in der sich sozusagen jetzt die Bläser und die Streicher des Orchesters vereinen, dazu auch noch die Pauke natürlich, nämlich die Linzer Symphonie von Wolfgang Amadei Mozart 1783. In den letzten beiden Oktober und den ersten beiden Novembertagen in Linz entstanden. Es war ein Auftrag eines Grafen Thun und es war ein Konzert für die feine Gesellschaft von Linz und die Uraufführung fand am 4. November statt im Ballhaus. Das Ballhaus, das kennen Sie wahrscheinlich alle, da waren Sie auch schon drin, obwohl es drinnen ganz anders ausschaut als zu Mozarts Zeiten, aber die Front, die Außenfront ist noch mehr oder weniger dieselbe. Das ist das jetzige Landestheater in Linz. Unweit der Hofburg. Wie kam es dazu, dass Mozart so schnell und so kurzfristig eine Symphonie schreiben musste und dies auch genial geschafft hat? Er befand sich auf der Rückreise von Salzburg, das war der berühmte Versöhnungsbesuch mit seiner Frau Konstanze, bei seinem Vater und seiner Schwester und er wollte in Linz ein Konzert geben, er konnte Geld immer gut gebrauchen. Und Linz war übrigens auch damals eine kleine Metropole, nicht so bedeutend wie Salzburg, aber es war auch noch nicht die Industriestadt von später. Es war eine Bürgerstadt, mehr oder weniger. Die schöne Altstadt ist ja bis heute eigentlich ein Genuss, wenn man sie durchwandert. Ja, und in diesem Linz, in dieser oberösterreichischen Hauptstadt, schreibt er also eine Symphonie. Er hatte einfach keine bei sich. Mozart pflegte auch Symphonien mitunter auf Vorrat zu komponieren für solche Fälle, aber gerade da hatte er keine und er konnte sich auch keine so schnell schicken lassen, keine Partitur. Also hat er einfach eine neue geschrieben. Mozart, wir wissen es, hat an vielen seiner Werke auch sehr lange mitunter komponiert, sehr skrupulös, etliche Fassungen davon erstellt, besonders auch im Bereich der Kammermusik. Aber wenn es sein musste, dann konnte er ein Stück praktisch herausschleudern, in Partitur komponiert natürlich. Also er hat eine Partiturseite nach der anderen geschrieben, vielleicht an einem Tasteninstrument vorher etwas ausprobiert, aber nicht mehr. Das musste einfach sehr schnell fertig werden und es musste dann auch noch geprobt werden. Dazu war gerade noch ein Tag Zeit. Viele haben wahrscheinlich vom Blatt gespielt im Orchester, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Das war eben seine besondere Fähigkeit, auch sehr schnell etwas sehr Großartiges komponieren zu können. Und diese Symphonie ist wirklich eine der ganz großen Symphonien von Mozart. Beginnt mit einem getragenen Adagio, geht über in ein fröhlich bestimmtes, festliches Allegro spirituoso, also ein geistvolles Allegro. Dann folgt ein Andante im Siciliano-Rhythmus. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie der Siciliano-Rhythmus geht, dann singen Sie sich kurz einmal Stille Nacht, Heilige Nacht vor. Das ist genau dieser langsame, aber dennoch etwas beschwingte Rhythmus. Und in diesem Andante gibt es interessante Ausflüge nach Moll, obwohl die Symphonie eigentlich in Dur komponiert ist. Und es tauchen ungewöhnlich damals in einem langsamen Satz auch ein wenig Einsätze von den Pauken und den Trompeten auf. Es folgt ein Menuett, welches irgendwo zwischen Hof und Tanzboden sich befindet, im Trio vor allem, wo ein Ländler im Hintergrund schwebt. Ich hebe dieses Telefon jetzt nicht ab, weil der Anruf sicherlich nicht zu mir kommen soll und es wird irgendwann aufhören zu läuten. Ja, es ist schon soweit. Ja, von solchen Dingen hat Mozart sich nicht stören lassen, weil es sie einfach noch nicht gab. War eigentlich eine glückliche Zeit. Er konnte in einem Zimmer sitzen und eine Symphonie komponieren und kein Mensch konnte ihn anrufen. Es konnte vielleicht wer an die Tür pochen, aber mehr war da nicht drin. Ein Menuett eben, noch höfisch, aber im Mittelteil sind wir in rustikalen Bereichen unterwegs und da klingt schon der Ländler an, klingt schon der Walzer an und ein neues Zeitalter steht sozusagen an der Tür. Und dann folgt noch ein brillantes Finale, in dem Mozart seine ganze Kunstfertigkeit der Komposition zeigt und welches im Prinzip eine große, bestimmende, mitreißende Lebensfreude zeigt. Ich wünsche Ihnen ein vielfältiges, spannendes und durchaus auch unterhaltsames Konzert.